Also das nachhaltigste Geschäftsmodell in der Mode ist erstmal das Modell, wenn wir jetzt den Begriff Nachhaltigkeit im Bereich Grün fassen, dann ist es wirklich das Modell, was super wenig verkauft. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, dass sie wahnsinnig viele Produkte haben und dass ich nicht verkaufe beim Kunden, sondern einfach diejenigen, die wenig produzieren und wirklich auch sehr nachfragekonform produzieren. Das ist jetzt per se eigentlich das Nachhaltigste und das Grünste.
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten, UnternehmerInnen oder auch Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen, meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich durch die Gespräche inspirieren und motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag effektiv mit einzubinden und zu berücksichtigen. Wenn du neu dabei sein solltest, dann empfehle ich dir auch, in die vorherigen Folgen einmal reinzuhören. Da ist bestimmt was Interessantes für dich dabei. Trends gibt es nicht nur in der Mode, sondern auch generell im Handel. Darüber unterhalte ich mich mit Theresa Schleicher, Handelszukunftsforscherin und absolute Expertin, wenn es darum geht, zentrale Trends für den nachhaltigen Einzelhandel zu definieren. Es muss neu gedacht werden. Wie kann man den Konsum interessanter gestalten, ohne dass es gleich wieder in Richtung Überproduktion geht? Was versteht man unter regenerativem Retail und wie sieht die Ökonomie der Reife aus? Und noch bei diesem Interview kommen wir am Ende wieder darauf, dass Kommunikation, Aufklärung und Transparenz wichtige Keypoints für einen nachhaltigen Handel sind. Es gibt eigentlich keine wirklichen Probleme, sondern nur Lösungen, die schon lange darauf gewartet haben, umgesetzt zu werden. Überzeuge dich selbst und höre gleich einmal in diese Folge rein.
Hallo Theresa, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und heute Abend mit mir ein paar Fragen beantworten möchtest.
Hallo Sabine, ich freue mich.
Also ich habe dich ja letztes Jahr auf der Fashion Changers Konferenz zum ersten Mal gesehen mit einem Vortrag und war doch durchaus inspiriert und habe mir dann auch gleich eine Notiz gemacht, dass ich dich auf jeden Fall mal in einer Folge interviewen möchte. Und jetzt hat das endlich geklappt. Aber jetzt würde ich sagen, stellst du dich einfach erst einmal vor, wer du bist und was du so machst und dann sehen wir mal weiter.
Sehr, sehr gern. Ich bin Theresa Schleicher. Ich bin Handelszukunftsforscherin in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Ich darf die Zukunft und die Trends im Bereich Handel, Konsum, Anforderungen von Konsumentinnen in die Handelsbranche, in die Wirtschaft geben und bin in der Funktion Sparringspartnerin vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und für viele Handelsunternehmen und finde zum einen Teil es schwierig, aber auch extrem großartig, was gerade an Zukunftsthemen passiert. Und deshalb freue ich mich auf das Gespräch heute mit dir.
Ja, ich finde es auch total spannend. Also, weil du bist mal so eine andere Interviewpartnerin tatsächlich. Normalerweise unterhalte ich mich mit Brands, meistens darüber, welche sozialen und ökologischen Anforderungen umgesetzt werden bei denen. Und diesmal haben wir ja tatsächlich eher im Fokus die dritte Säule der Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da bin ich ganz gespannt, was du uns darüber erzählen kannst. Und das wäre dann tatsächlich auch schon so ein bisschen meine erste Frage. Wir stolpern ja leider seit ein paar Jahren irgendwie von Krise zu Krise. Und wie ist da so deine Meinung zu hinsichtlich der aktuellen Situation, dass ja auch viele sagen, oh nein, es wird alles teurer, das können wir uns alles gar nicht mehr leisten. Also kann man sich generell nachhaltige Produkte gar nicht leisten oder wie siehst du das?
Wir stolpern von Krise zu Krise, aber Krisen, die wir uns ja auch selbst mehr oder minder geschaffen haben, und die auch relativ logisch sind in vielen Dingen. Also sei es das Thema der Überproduktion oder die Grenzen der Globalisierung, Gesundheitskrisen, die kommen. Also viele Dinge, die wir einfach jahrelang so gemacht haben, zu dem Zeitpunkt auch vollkommen in Ordnung waren. Und jetzt merken wir einfach, dass wir uns umstellen müssen. Also mehr ist es in vielen Dingen bei Krisen, zumindest wenn es um wirtschaftliche Krisen geht und um Nachhaltigkeitskrisen. Mehr ist es an sich, wenn man es mal ganz logisch betrachtet, eigentlich nicht. Das ist eine Umstellung der bisher gelernten Verhaltensweisen. Und das macht Menschen immer Angst. Und wir neigen alle dazu, egal im Kleinen oder im Großen, dass wenn es um fundamentale Veränderungen geht, die auch Schritt für Schritt passieren können, dass wir erstmal sehr, ja, mit sehr viel Angst oder mit sehr viel Negativität oder erstmal mit Hemmungen reagieren. Und deshalb kommen wir auch in der aktuellen Zeit dazu, dass wir viel über Hürden sprechen, dass wir medial viele, viele Themen sehr negativ sehen und dass wir fast schon in jeder Zeitung hauptsächlich extremst polarisierende und negative Schlagzeilen lesen, weil sie sich besser verkaufen. Weil wir gerade wirklich uns ja alle gar nicht trauen, gesellschaftlich mal 3 oder 4 Jahre in die Zukunft zu schauen, sondern wir haben Angst vor dem nächsten Jahr oder allein vor morgen. Und das geht uns speziell in Deutschland so, wenn wir darüber sprechen, dass unsere Wohlstandsgesellschaft vielleicht gar nicht mehr die Wohlstandsgesellschaft ist und dass wir international als Wohlstandsmuseum genannt werden oder Land des Stillstandes und auch politisch an sehr vielen Stellen kritisiert werden im Land oder im Ausland. Und das ist einfach nur ein Zeichen von kognitiver Überforderung an vielen Dingen, dass wir genau wissen, jetzt kommt eigentlich eine neue Ära, jetzt müssen wir Dinge umstellen, jetzt verändern sich nicht nur Denkweisen, sondern so langsam auch Verhaltensweisen, also in dem Sinne, dass weniger konsumiert wird oder auf andere Dinge geachtet wird. Und das natürlich geclasht mit Treibern der Inflation, das heißt gestiegene Kosten in Unternehmen, in Wirtschaftsunternehmen. Das führt dazu, dass wir sehr aktionistisch, egal auf Wirtschaftsseite oder auch auf Gesellschaftsseite reagieren. Die einen treiben die Preise hoch, weil sie sagen, nachhaltige Produktion mit all den gestiegenen Kosten und der anderen Produktionsweise ist teuer. Und die Konsumentinnen auf der anderen Seite wollen eigentlich nachhaltig agieren, wissen aber eigentlich gar nicht so richtig bei den ganzen neuen Siegeln und Begrifflichkeiten, was Nachhaltigkeit bedeutet. Das ist Überforderung 1. Und Überforderung 2 haben letztendlich einfach Angst und geben deshalb auch an vielen Stellen gar nicht so gerne viel Geld für nachhaltige Produkte auf und landen dann doch heimlich bei vermeintlich nicht nachhaltigen Billigprodukten, auch wenn der Trend des nachhaltigen Kaufs natürlich nach oben geht. Aber genau an diesem Knotenpunkt sind wir gerade. Und in 5 Jahren werden wir eine ganz andere Situation haben, weil wir viel, viel besser mit diesen Dingen umgehen können und weil sich auch der Markt entspannt hat und dementsprechend sich auch die Preise regulieren. Aber im Moment haben wir an ganz, ganz, ganz vielen Stellen eine Spannung und eine Überforderung. Und das stellt natürlich auch die Fragen, können wir uns nachhaltige Produkte leisten? Die Frage müssten wir uns eigentlich gar nicht stellen. Ja, Produktion ist im Moment teurer, aber es ist eine Frage von Priorisierung an vielen Fällen. Also was möchte ich mir eigentlich leisten? Worauf verzichte ich vielleicht auch? Und bei den anderen Dingen, wofür gebe ich vielleicht dann auch den ein oder anderen Euro mehr Geld aus, ohne daraus eine Luxusdebatte machen zu wollen?
Ja, du hast jetzt schon ganz, ganz viele Aspekte auch schon gebracht, was mir auch gleich so in den Kopf geschossen ist. Genau, man ist ja auch oft in seiner Gewohnheitsblase ja halt auch so drin. Und ich glaube, das ist halt auch so das Problem. Es lief halt die letzten Jahre irgendwie immer recht smooth, würde ich mal so behaupten. Und jetzt kommt halt wirklich, jetzt muss man mal aus dieser Gewohnheitsblase raustreten und umdenken, einfach auch ein bisschen flexibler vielleicht auch sein. Und eigentlich sagt man ja auch, aus jeder Krise ergibt sich ja auch wieder eine neue Chance. Und vielleicht tut das einfach mal Not, dass man sich da auch mal irgendwie jetzt weiterentwickelt.
Mhm, definitiv.
Und genau, du hast auch dann schon den Punkt angesprochen, genau mit der Überproduktion. Daraus hat sich natürlich auch wirklich ein großes Problem ergeben. Und ich meine auch, glaube ich, immer, dass wir die EndkonsumentInnen teilweise ein wenig, ja, fast versaut haben mit den Preisen, die es draußen am Markt gab. Natürlich greift man da dann zu, wenn es das en masse gibt. Also es ist ja immer halt Nachfrage und Bedarf und oder diesmal Bedarf und Nachfrage dann. Wenn man da anders schon reagiert oder das aufgebaut hätte, dann wären wir vielleicht gar nicht in dieser Situation gelandet.
Ja, definitiv ist so. Und deshalb, ich bin große Freundin davon, immer noch einen positiven Begriff für den Begriff Krise zu finden. Bei all dem, was passiert ist in den letzten Jahren, und da sind ja auch wirklich extrem schlimme Dinge passiert, nichtsdestotrotz ist es für unsere Gesellschaft und für die Zukunft unserer Welt in vielen Dingen auch sehr, sehr, sehr heilsam. Überproduktion kann man auch so sehen, dass einfach in der Wirtschaft zumindest ganz, ganz viele Unternehmen und Marken auf den Markt gekommen sind, die komplett austauschbar sind. Und dass wir Kunden und Kundinnen einfach extrem viel angesammelt haben und gar nicht mehr den Wert hinter Dingen gesehen haben. Und speziell in Deutschland ist es der Fall, dass wir, also auch im Vergleich zu wirklich Nachbarländern wie Österreich, dass wir angefangen jetzt im Lebensmittelbereich beispielsweise, wir einfach gewohnt sind, für Lebensmittel nicht so viel Geld auszugeben, wie jetzt beispielsweise in Österreich oder in anderen Ländern. Diese komplette Billigaktion, die sich auch im Modebereich abzeichnet, hier auch in Deutschland, das sind Dinge, die einfach dazu geführt haben, dass das, was wir anziehen, das, was wir kaufen, uns eigentlich gar nicht mehr wirklich viel wert ist. Dass wir in kürzester Zeitdauer Dinge kaufen, schnell wegschmeißen und uns das alles egal ist. Und jetzt kommen wir in eine heilsame Wirkung eigentlich der Sinnkrise in der Ökonomie. Ich nenne das Ökonomie der Reife, und wir im Zukunftsinstitut arbeiten auch mit dem Begriff, indem wir uns wirklich fragen und auch sich Handelsunternehmen und Wirtschaftsunternehmen wirklich fragen, welche Relevanz habe ich eigentlich zukünftig und auch heute und welchen Sinn kann ich auch erfüllen? Das geht weit über die ethischen und über die Fragen der Nachhaltigkeit hinaus, sondern was kann ich eigentlich Kunden und Kundinnen im Bereich auch der Vielfalt, der Freude, der Faszination bieten, in Einklang mit natürlich Ressourcen des Planeten? Aber wieder diese Freude und wieder diese Relevanz und den Sinn, den Handel und Konsumer hatte, wieder zu entdecken, das ist etwas, was vielleicht jetzt sehr pathetisch fast schon klingt, aber was jeder im Einzelnen von den Billigdiscountern, vor allem in der deutschen Mitte, wie auch im Luxussegment passiert, dass man sich einfach fragen muss, wenn Menschen weniger kaufen in Zukunft oder auf andere Dinge achten, was ist eigentlich meine Relevanz und warum darf ich eigentlich weiterhin Waren verkaufen und warum sollte ich auch in Zukunft weiterhin erfolgreich sein? Das sind die großen Midlife-Crisis-Fragen gerade des Handels.
Ich glaube, das hatte ich von dir auch schon mal, das hattest du letztes Jahr, glaube ich, auch schon so ein bisschen angesprochen. Das fand ich auch ganz spannend, diese Idee dahinter, dass man halt genau nicht mehr nur Bekleidung verkauft, sondern vielleicht auch irgendwie einen Service in irgendeine Dienstleistung mit anbietet. Also mich erinnert das so ein bisschen so an, ja, vor ein paar Jahren, wo dann diese ganzen Concept Stores dann anfingen. Ja, sich zu etablieren, also nicht nur einfach ein Kleidungsstück verkaufen, sondern vielleicht noch irgendwas anderes dazu, dass man so ein Kompletterlebnis hat. Und vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, was für dich halt wie ein nachhaltiges Geschäftsmodell wäre, was du meinst, was durchaus wieder ja rentabel einfach sein könnte oder interessant sein könnte für die KonsumentInnen.
Also das nachhaltigste Geschäftsmodell in der Mode ist erstmal das Modell, wenn wir jetzt den Begriff Nachhaltigkeit im Bereich Grün fassen, dann ist es wirklich das Modell, was super wenig verkauft. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, dass sie wahnsinnig viele Produkte haben und es sich nicht verkauft beim Kunden, sondern einfach diejenigen, die wenig produzieren und wirklich auch sehr nachfragekonform produzieren. Das ist jetzt per se eigentlich das Nachhaltigste und das Grünste. Funktioniert natürlich auch nicht immer und es gibt kein Schwarz und Weiß und wir leben von einem gewissen Wohlstand und auch dem Faktor, dass wir möchten einfach auch Inspiration und vielleicht auch einen Tick mehr, als wir brauchen. Dementsprechend, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wir kommen einfach in eine Zeit, in der das, was wir früher gemacht haben, wir haben das 20. Transformationsprojekt aufgemacht und eigentlich sind die meisten schon am E-Commerce gescheitert, also am sinnvollen E-Commerce gescheitert. Und trotzdem hat man immer wieder neue große Transformationsbegriffe in den Raum geworfen. Und das ist egal, ob man das jetzt in der Wirtschaft sieht oder als Privatperson, wenn wir 20 Dinge gleichzeitig machen, dann werden 20 Dinge auch irgendwie nur so lala. Und das ist eben gerade gerade der Fokus, dem wir uns stellen müssen, dass wir schauen, welche drei, vier Dinge sind eigentlich für mich als Wirtschaftsunternehmen und als Handelsunternehmen die wirklich sinnvoll sind. Und das kann sehr, sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt viele Modeunternehmen, die eigentlich so diese gesamte Trend-Checkliste durchgehen und sagen, okay, wir setzen jetzt auf Kreislaufwirtschaft, auch wenn es jetzt erstmal ein sehr großer Begriff ist. Wir setzen auf Leihmodelle, auf Mietmodelle. Wir setzen ganz, ganz, ganz stark auf Recycling, was wir sowieso machen müssen. Wir setzen auf Omnichannel an jeglichen Punkten und jetzt steht das neue KI-Projekt an. Also es gibt ja so viele Dinge, die da irgendwie kommen können. Aber das Grundthema, und das ist das, was vor allem die größeren, aber eigentlich auch die kleinen, ist eigentlich total egal. Das, was Modeunternehmen begreifen müssen, ist, das ist alles schön und gut, aber es sind eigentlich nur Mittel und Wege, um entweder mehr Gewinn zu machen, um eine Kundenconvenience zu erhöhen, um ja, Kanäle neu zu eröffnen, aber das Produkt an sich muss eben stimmen. Und das ist an vielen Stellen nicht immer der Fall. Bei den großen Modeunternehmen, so die klassische deutsche Mitte, die bringen mittlerweile Produkte immer noch auf Basis ihrer, ja, ihrer These heraus, dass es die 42-jährige Beate gibt, Hausfrau, die zu Hause sitzt und in Zeiten von Krisen eigentlich solide, gute Mode mag, die nicht wirklich trendy ist, sondern eher so modisch ist, die nicht sonderlich auffällt, die eine gute Funktion hat. Und das wollen aber, und die Erhebung habe ich erst vor ein paar Monaten gemacht, das will aber eigentlich die Durchschnittsfrau, wenn man von ihr sprechen kann, gar nicht im Moment. Wir sind in Krisenzeiten, wir kaufen weniger und wenn wir was kaufen, wollen wir was, was vielleicht uns auch so einen kleinen Glanzpunkt im Alltag gibt, was durchaus trendy ist. Es gibt Gründe, weshalb die großen spanischen Konzerne wie Zara beispielsweise ihre ganzen Flagship-Stores gerade aufbauen können, während Esprit und Co. Wirklich in Verlustprobleme kommen. Und da scheitert es an den richtigen Produkten, bevor wir über alle anderen nachhaltigen Geschäftsmodelle sprechen. Und bei den kleinen Modeunternehmen, bei den Start-ups, bei den Entrepreneuren, die jetzt kommen, die denken sehr, sehr häufig, nicht alle, aber viele denken viel zu stark in der Nische und trauen sich nicht in den Mainstream rein, weil Nische ist auch bequemer in vielen Dingen. Nische bedeutet Rebellion, Revolution, wir können was anderes bringen. Wir sind erstmal vielleicht auch anti, auch wenn es gar nicht so gemeint ist, gegenüber einer Mainstream-Bewegung, aber bringen nicht die Dinge und die Motivationen rein, die ja jeder von uns gerne hätte. Wir wollen nachhaltiger kaufen, aber wir wollen auch einfach toll aussehen. Und wir wollen vielleicht auch mit den Trends und mit der Mode gehen. Und wir wollen das auch in der Innenstadt in größeren Stores kaufen können. Und wir wollen einen bestimmten Status oder mit einer Modemarke Dinge ausdrücken. Das kommt zu Funktion, zu Qualität, zu allen Dingen hinzu. Sonst würden nicht manche Marken gerade so stark performen, während eben andere nicht performen. Und daran scheitert es oft, dass man sich nicht traut vielleicht oder im Alltag auch, und ich glaube, das würde jedem von uns so gehen, es auch vergisst, dass bei all den Bewegungen und bei der Schnelligkeit, die gerade passiert und wir über ganz, ganz, ganz tolle neue Community-Konzepte, über Sharing-Konzepte etc. sprechen, dass das Grundprodukt stimmen muss. Und das ist ein extrem tolles Mainstream-Produkt, das aber mit den Kriterien von Nachhaltigkeit stärker agiert, was aber auch einfach cool ist. Und das ist klingt banal, aber daran scheitern gerade extrem viel. Und das ist auch der Grund, weshalb auch in Zeiten von Nachhaltigkeit Discount super gut funktioniert, weil die Profile stärker sind und auch das Luxussegment immer noch sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, das stimmt. Ja, und es dann halt genau preislich halt attraktiver für die meisten wahrscheinlich ist. Und ich hatte das auch mal halt so gehört von wegen, okay, nachhaltiges Brand entwickeln. Man möchte was machen im Bereich Mode, aber es macht natürlich auch keinen Sinn, einfach nur das nächste nachhaltige Brand oder die nachhaltige Marke zu entwickeln, ohne dass sie jetzt mit irgendetwas Besonderem noch hervorsticht, denke ich auch. Also Nur dass man sagt, okay, mit dem nachhaltigen Brand könnte ich vielleicht ein konventionelles Brand auf der Fläche ersetzen, damit noch mehr nachhaltige Marken halt präsent sind. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, einfach nur etwas nachhaltig zu produzieren, was dann aber nachher gar nicht irgendwie jetzt ein, ja, noch einen besonderen Touch hat. Habe ich dich so dann richtig verstanden?
Ja, ja, absolut. Ja. Also speziell eben in Deutschland ganz großer Fall. Wir sprechen ganz gerne über Mut. Ich finde, das ist per se sowieso die falsche Begrifflichkeit, weil Mut heißt immer, dass wir uns gegen was Negatives durchsetzen müssen. Ich finde die Begrifflichkeit, keine Angst zu haben vor den Veränderungen, wesentlich treffender. Aber ein anderes Wort, was ähnlich vom Wortstamm ist, ist Demut. Und wir Deutschen haben eine extrem ausgeprägte deutsche Demut. Und das zeigt sich in extrem vielen Modemarken und Geschäftsmodellen. Bei den Großen eben, dass sie gerne in der Masse untergehen. Und bei den Kleinen, dass sie sich auf sehr rationale Faktoren oder eben in der Bequemlichkeit der Nische aufhalten und versuchen, alles richtig zu machen. Aber wir Menschen ticken einfach nicht so logisch. Wir wollen nicht das Richtige anziehen. Wir wollen Dinge anziehen, die schön aussehen, und das mit einem guten Gewissen. Und das ist ein Riesenunterschied.
Absolut. Passen dazu dann auch die Begrifflichkeiten, die habe ich mir bei dir auch rausgeschnappt. Ich glaube, darauf bezieht sich auch deine Zukunftsstudie 2024 für einen Retail und für den Handel, die du gerade rausgebracht hast. Green Growth und regenerativer Retail. Sind das die Begrifflichkeiten, die diese Geschäftsmodelle dann auch so beschreiben?
Also der regenerative Handel ist schon ein ganz wesentlicher Treiber für die Zukunft, weil es einfach die nächste Stufe, wenn man so möchte, der Nachhaltigkeit ist. Während wir bei Nachhaltigkeit extrem häufig darüber sprechen, dass es um den guten Einsatz von Ressourcen auf dieser Welt geht, also dass wir eigentlich zu einem großen Teil versuchen, Dinge zu vermeiden und zu verzichten, was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist und der erste Schritt ist definitiv, geht es beim regenerativen Handel um regenerative Produktverfahren und Produkte, also Dinge beispielsweise, dass Produkte, die als Kosmetik entstanden sind, dann, wenn sie abgewaschen werden beispielsweise, also das gibt es in Australien, dass es Sonnencreme und Kosmetik gibt, wenn die abgewaschen werden und wieder in das Wassersystem kommen, dass es dabei hilft, die Nährstoffe, die genutzt wurden, wieder ja das Meeresökosystem und Korallenriffe aufzubauen. Oder dass es durchaus Kleidungsstücke gibt, die, wenn sie zersetzt werden, dann Dünger werden können für die Natur. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge, die wirklich den Bereich der Kreislaufwirtschaft sehr, sehr ganzheitlich erfassen und überlegen, wie kann ich nicht nur Negatives vermeiden, sondern eigentlich mit den Produkten, die ich in die Welt bringe, etwas Positives bewirken. Und daher ist es ein ganz, ganz wichtiges, kommt so ein bisschen von der Begrifflichkeit aus der regenerativen Landwirtschaft, die darauf schon sehr, sehr lange setzen, sind das definitiv die Geschäftsmodelle der Zukunft. Aber auch gesagt, und das habe ich auch in der Studie, denke ich, sehr deutlich gemacht, weil es geht nicht immer nur um die gehypten neuen Begrifflichkeiten. Es ist sehr, sehr, sehr wichtig und es wird der Haupttreiber sein, die regenerative Wirtschaft. Aber zuerst und die nächsten Jahre, vor allem jetzt bei kleineren Modeunternehmen oder Wirtschaftsunternehmen, geht es gar nicht darum, alles komplett neu zu erfinden, sondern erstmal auch zu schauen, was habe ich im Unternehmen und was brauche ich vielleicht auch gar nicht mehr. Also das Wegschneiden von Dingen, die einfachen Alltagslösungen, also beispielsweise Textilien, die eben durchaus aus weniger Materialien, aus weniger Ressourcen hergestellt wurden, die lokal produziert wurden oder lokal leer produziert werden, zu schauen, wie kann man vielleicht auch weniger Kollektionen, dafür wertige und trotzdem sehr trendige Kollektionen herstellen. Wenn ich nicht alles lokal produzieren kann, kann ich vielleicht eine On-Demand-Kollektion zumindest anbieten und die andere einschränken und die On-Demand-Kollektion lokaler produzieren. Also es gibt sehr vermeintlich einfache Lösungen, die dann gar nicht so trendy und immer mit diesen englischen Trendbegriffen sind, die aber genau eigentlich das erfüllen, was wichtig wird im Bereich der Nachhaltigkeit, einfach sehr, sehr verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann, und das ist auch ein Thema, was vor allem eben auch die großen Konzerne jetzt antreiben müssen, dann geht es darum, wirklich die regenerative Produktion und Kreislaufwirtschaft wirklich bis zum letzten Abschluss dann auch wirklich stärker voranzutreiben.
Ja, das ist ja eigentlich auch der Ansatz von Nachhaltigkeit, ne? Dass du halt nicht unbedingt immer wieder dann von vorne und neu anfängst, sondern das halt nutzt, was du eh schon vorliegen hast und das dann vielleicht nur in einer anderen Form, Art und Weise einfach dann änderst.
Ja,
genau. Du hattest jetzt eben schon den Begriff der Kreislaufwirtschaft mit reingebracht und das ist ja allgemein ja wirklich bei den Marken ein großes Thema, auch im Hinblick auf den EU Green Deal. Es sind so viele Gesetze und Regularien momentan, gerade in der Pipeline auch. Da würde ich auch gerne mal von dir wissen, welche Gesetze du so als Prio eigentlich ansiehst und Kreislaufwirtschaft dann bezogen auf den Handel. Du hattest eben auch schon halt so einmal kurz reingeschmissen, dass man Kleidung mieten kann, dass man halt gleich dann Pre-Loved, also Secondhand-Kleidung, also einen zweiten Kreislauf wieder reinbringt. Was würdest du vorschlagen, also wenn wirklich jetzt die Marken oder die Einzelhändler jetzt davor stehen und sagen, okay, das ist jetzt der ganze, nicht mehr Siegeldschungel oder Siegelwald, sondern der Gesetzeswald, wo kann ich denn damit jetzt mal anfangen, um mich dann halt sinnvoll auch weiterzuentwickeln Richtung den EU-Anforderungen?
Puh, das ist eine große Frage.
Ja,
Also per se halte ich extrem viele Gesetze für sehr, sehr sinnvoll, die innerhalb des Green Deals auch entweder verabschiedet wurden oder diskutiert wurden. Das Problem ist tatsächlich immer so die Balance zu finden aus dem, was eine EU-Richtlinie ist und das, was in Deutschland auch bindend einfach ist und das, worauf man setzen sollte. Und es ist weniger die Frage im Sinne von was relevant ist, sondern eher, wann es relevant ist und wie es umgesetzt wird. Und das ist das, was Händlerinnen und Händlern die größere Schwierigkeit tatsächlich bringt. Also egal, ob wir jetzt über Verpackungsgesetze sprechen oder über das Thema Green Claims, also dass wirklich sehr, sehr klar auch kommuniziert wird, was darf man eigentlich als Bio, was darf man als nachhaltig kommunizieren. Das sind alles sehr, sehr wichtige und auch sehr relevante Dinge, die gemacht werden. Aber es ist halt auch einfach sehr, sehr, sehr bürokratisch und also wie im Moment die Prozesse sind. Und wenn ich mit Freunden von mir, Händlern und Händlerinnen sprechen darf, die sagen, sie möchten oder sie tun auch schon sehr, sehr, sehr viel. Und das wird auch immer gerne vergessen. Bei den ganz großen Modekonzernunternehmen wird immer gerne hingeschaut, was sie noch nicht perfekt machen. Auch zu Recht ist auch gut. Druck ist sehr sinnvoll in dem Bereich. Aber es wird manchmal nicht gesehen, was schon gemacht wird. Und ganz oft sitzen Entscheider und Entscheiderinnen an diesen Hebeln, die durchaus willig sind, Dinge zu verändern. Vielleicht noch nicht mit den 100%, wie wir es uns manchmal wünschen. Das möchte ich gar nicht schöner reden, als es ist. Aber definitiv Dinge anstoßen und scheitern dann aber daran, dass manche Genehmigungsverfahren teilweise 6 bis 8 Monate dauern, bis sie dann in irgendeiner Weise umgesetzt werden. Das fängt schon an bei Elektroladestationen am Parkplatz von Modekonzernunternehmen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber speziell in Deutschland, solche Dinge auch wirklich auf die Straße zu bringen und umzusetzen. Und gerade, und das ist leider auch die Krux der Politik, die einfach auf eine gewisse Zeitdauer von, manche Politiker sind eben dann 4 Jahre da und bis dahin müssen Dinge vielleicht umgesetzt werden. Und die nächsten werden nur gewählt, wenn sie dann wieder was anderes sagen als die davor. Und das ist ein Grundproblem, was in so einer, ja, in so einem Wechsel von unterschiedlichen Äras, wie wir es jetzt einfach erleben, also dieser nachhaltige Umbruch zur Ökonomie der Reife. Und dann kommen wir in eine politische Lage, in der wir sehr, sehr viel versuchen, gleichzeitig zu machen. Und das überfordert Wirtschaftsunternehmen immens. Es ist gut, also ich glaube, wir alle kennen das von uns persönlich. Manchmal schadet eine gewisse Überforderung nicht, auch wenn wir alle jammern, auch im Persönlichen und sagen, das wird alles schwierig. Aber ein Tick Überforderung bringt uns alle weiter. Aber im Moment ist eher die Umsetzung des Ganzen und dass alles gleichzeitig passieren muss und das noch nicht so richtig unternehmerisch aufeinander gebaut, die Gesetzesgebungen sind und zu schauen, wie kann man das auch phasenweise entwickeln. Das ist teilweise sehr schwierig, aber die, sagen wir mal, die Gesetze per se sind, würde ich mal sagen, zu 90% schon sehr, sehr sinnstiftend und auch wertstiftend für unser Land und auch, um auch zukünftig eine Wohlstandsgesellschaft sein zu können, sowohl menschlich wie wirtschaftlich.
Ja, glaube ich auch auf jeden Fall. Auch was du eben jetzt sagtest, ich kann mir das gut vorstellen, dass manche dann einfach auch so ein bisschen in so eine Schockstarre oder gelähmt sind, weil sie dann nicht wissen genau, wo sie dann jetzt anfangen sollen. Und auch das mit der Kommunikation. Ich glaube, das ist halt auch manchmal so ein Punkt. Manche machen schon was, kommunizieren es dann nicht richtig, weil sie nicht wissen, wie sie es kommunizieren sollen, weil sie meinen, naja gut, das ist ja jetzt noch nicht fertig. Vielleicht dann auch Angst haben, dass, wenn sie es falsch kommunizieren, dass wieder ein schlechter Bumerang zurückkommt. Ich glaube, da muss halt auch vielleicht nochmal viel überdacht werden oder unterstützt werden, wie man halt seine Nachhaltigkeitsaktivitäten richtig kommuniziert, dass sie auch wirklich richtig beim Endverbraucher, bei der Endverbraucherin ankommen, ohne da halt dann in die Greenwashing-Schiene dann halt reinzukommen. Ja. Dass es einfach transparent genug ist und dass man sagt, ah, alles klar, okay, der und der macht dieses schon, ah, dann gucke ich doch mal, wie es nächstes Jahr aussieht und da halt wirklich immer auf dem Laufenden halt auch bleibt. Also ich glaube, das ist halt auch das Sinnvolle daran.
Definitiv. Und das ist, ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Punkt zu begreifen, dass das alles ein Prozess ist und wir niemals bei 100% in irgendeiner Weise ankommen. 100% nachhaltig im Konsum wäre, wenn wir einfach nicht mehr konsumieren. Das würde wirklich am ressourcenschonendsten für die gesamte Welt einfach sein. Also speziell, wenn wir über den Modebereich sprechen. Wir alle sind längst über unsere Grundversorgung hinaus und haben alle Kleidungsstücke im Kleiderschrank, mit dem wir wahrscheinlich bis zum Ende des Lebens leben könnten, wenn wir ja nicht die komplette Billigqualitätsware gekauft haben. Darum geht es ja schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr. Und ich glaube, was wir uns öfter mal vor Augen führen müssen, ist, dass wir aufhören, über immer nur in Problemen und in Hemmnissen zu denken, weil das, was wir allein in den letzten 4 Jahren geschaffen haben, sind es ja mittlerweile, also Corona hat viel ausgelöst. Wir haben vorher schon über Nachhaltigkeit gesprochen, über Sinnhaftigkeit im Konsum. Aber es war halt mit dabei, ne? Das waren teilweise Trends in der Schublade und wenig umgesetzt, jetzt zumindest im Mainstream-Markt. Und was wir allein in den 4 Jahren gesellschaftlich geschaffen haben, angefangen bei sehr spitzen Geschäftsmodellen, die jetzt die großen Modemarken einführen, wenn es um Secondhand und Pre-Love geht, wo ich seit 10 Jahren gefragt werde, Frau Schleicher, wann kommt das endlich aus der Nische heraus? Jetzt probiert sich zumindest jeder dran. Es gibt noch nicht die idealen Geschäftsmodelle, weil die Secondhand-Kleidungsstücke teilweise auch einfach nicht so häufig so gut aussehen wie einfach die neu produzierten. Da müssen Unternehmen dran arbeiten. Aber allein, dass sich jeder dem stellt, ist eine Riesenthematik. Dass jeder darüber spricht, dass wir mittlerweile vielleicht uns noch nicht so 100% danach verhalten, aber dass wir alle wesentlich mehr in unseren Kaufprozessen und unserem Denkverhalten darüber nachdenken, ist es wirklich gut, ist es wirklich Nachhaltigkeit, dass neue Gesetze eingeführt werden, dass viel, viel mehr darüber gesprochen wird, ist denn wirklich der Billig-Discount immer die richtige Lösung? Wir haben wesentlich weniger Produkte auf dem Markt. Wir sprechen darüber, wie wir stationäre Standorte besser machen können und dafür weniger, ohne unbedingt Gewinn in irgendeiner Weise einbüßen zu müssen. Wir sprechen extrem darüber, wie kann eigentlich der Fast-Fashion-Markt slow werden, ohne dass er wirklich slow im Bereich nicht mehr das Kundenbedürfnis treffen. sinnvoll ist. Wir haben bessere Verpackungen im Markt, wir haben regionalere Logistik und das alles in den letzten 4 Jahren immens in der Weiterentwicklung. Und das vergessen wir so häufig, dass wir immer nur darauf schauen, was wir eigentlich nicht bisher geschaffen haben und wie sich manche Dinge entwickeln. Aber in der Kürze der Zeit, und das ist nun mal ein Gesellschaftsphänomen, in der Kürze von 4 Jahren haben wir schon extrem viel geschafft. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt ausruhen müssen, aber es heißt auch, dass wir die Dinge mal klar sehen müssen. Es ist eine tolle Bewegung, die hier gerade stattfindet, an der wir weiterhin mit Blick auf Lösungen und mit Blick auf Freude und mit Blick auf wirklich Logik, was möchten Kunden und wie kann ich das in Einklang bringen mit der Welt, an dem wir einfach weiter arbeiten müssen. Und das gelingt uns medial und häufiger in den Köpfen von jedem von uns sehr selten, weil es ja so viel bequemer ist, über die Probleme zu sprechen.
Absolut, ja. Irgendwie ist der Mensch manchmal doch so ein negativer, oder steckt in jedem immer so ein negativer Anteil drin, ne? Hast du recht, das ist einfacher, glaube ich, wirklich. Und ich fand es eigentlich auch ganz toll, also auch während Corona, was da auf einmal für Möglichkeiten aufgepoppt sind, an die man vorher gar nicht gedacht hat, und auf einmal ging es ganz, ganz schnell, war ich auch wirklich überrascht und auch schwer begeistert. Also leider sind auch manche Attitüden dann auch nach Corona, geht ja gar nicht so richtig, aber danach, nach der Hochphase, sage ich mal, wieder ein bisschen zurückgegangen. Also dieses Awareness bei den Kunden, Kundinnen, nachhaltige Produkte zu kaufen, fand ich, ging dann auf einmal wieder so ein bisschen runter. Auch zum Beispiel, gut, das war jetzt kein Phänomen, das war natürlich der Situation geschuldet, dass der E-Commerce-Bereich ja dann auf einmal auch so einen Zulauf hatte, weil der stationäre Handel natürlich nicht aufmachen konnte oder nicht bedient werden durfte. Und da würde ich jetzt auch nochmal von dir gerne, wie siehst du so das Verhältnis von E-Commerce? Das geht jetzt ja, glaube ich, wieder so ein bisschen runter. Und man möchte eigentlich ja wieder den stationären Handel eher fordern, der, also auch gerade jetzt in Hamburg, finde ich, in der Innenstadt also wirklich drastisch abgenommen hat. Und da ist, glaube ich, auch halt gerade so ein Wandel irgendwie zu sehen.
Ja, ist ein extrem spannender Wandel. Angefangen damit, und das ist ja was, womit wir uns eigentlich seit Jahren beschäftigen, es braucht es diese gedankliche Trennung zwischen, es gibt den stationären Handel und es gibt den E-Commerce. Natürlich hat E-Commerce mit Online-Pure-Playern angefangen, also Händler und Händlerinnen, die aus dem Internet heraus, also einer digitalen Plattform heraus geboren wurden und die erstmal nur online verkauft haben und dann nach Hause geliefert haben. Und das war mal wieder neu und Neues, da haben wir Menschen erstmal ein Thema mit und dementsprechend wurde sehr schnell über Innenstadteinöden gesprochen, über die Gefahr des stationären Handels. Und ich glaube, in den Jahren vor Corona war die Hauptfrage oder die Frage, die mir am meisten gestellt wurde, immer stirbt die Innenstadt und stirbt der stationäre Handel aus? Ich denke mal, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir mal jetzt wirklich betrachten, wie viele Online-Pure-Player es gibt und wie viele stationäre Händler es gibt, die durch den E-Commerce auch einen neuen Kanal, einen neuen Zugang zu Kunden und Kundinnen gefunden haben, dann ist das doch eine tolle Balance, die da auch passiert ist. Und das hat auch den stationären Handel dazu bewegt, über neue Erlebnisse nachzudenken, über hybride Systeme oder über sogenannte Mixed-Use-Konzepte. Also wie kann ich Gastronomie, wie kann ich Dienstleistungen und Handel in der Innenstadt verbinden, um eben eine neue Anziehung zu bekommen. So, das hat sich so gegenseitig ein bisschen hochgeschaukelt. Und über die Frage aber im Sinne von jetzt E-Commerce oder stationär sind wir halt einfach schon längst hinaus. In der Zeit, in der E-Commerce-Zeit, in der die stationären Läden schließen mussten, gab es nicht nur ein Wachstum der reinen Online-Pure-Player, sondern es gab die tollen Möglichkeiten, die auch vor allem sehr kleine, lokale Einzelhändler genutzt haben, über lokale Handelsplattformen, gab es ja unterschiedlichste Initiativen in jeder Stadt, in dem dann Kunden und Kundinnen bei ihrem Lieblingsladen, den es eigentlich sonst nur um die Ecke stationär gibt, auch online kaufen können. Es haben kleine Händler ein Schild ins Schaufenster gemacht mit jetzt neu der WhatsApp-Service. Du kannst mit mir darüber Kundenberatung machen und sag mir, was du möchtest, ich schaue, ob ich es im Lager habe. Also Digitalisierung ist erstmal nichts anderes als Vernetzung. Und Vernetzung ist eine gute Sache, solange wir auch da das Thema Energie, CO2-Bilanz mitdenken, weil tatsächlich ist das Thema nicht irrelevant im Kontext der Nachhaltigkeit und wird ganz, ganz häufig in der Debatte von Digitalisierung vergessen. Aber letztendlich ist das ein erstmal ein positiver Shift, der da passiert. Und deshalb ist diese Trennung auch ganz, ganz schwierig. Jetzt im Moment, der Wandel, ist auch ein Phänomen einfach dieser Ökonomie der Reife. Genauso der stationäre Handel muss sich überlegen, worauf setze ich meinen Fokus? Was sind die wichtigsten Produkte? Was ist das wichtigste Erlebnis? Wo schneide ich auch ab? Und so geht es dem E-Commerce auch. Die sagen, die haben auch nicht mehr die glorreichen goldenen Jahre, in denen sie einfach die Neuen waren und gewachsen sind, sondern teilweise in ländlichen Gegenden stagnieren sie, wachsen, manche Marken wachsen, aber zum großen Teil ist einfach eine gewisse Stagnation da, noch nicht mal eine Verlust, sondern eine Stagnation. Und in den Städten durchaus muss der E-Commerce einfach auch ja die Konsumflaute und durchaus auch Verluste hinnehmen, weil Menschen einfach weniger kaufen, definitiv, und dementsprechend genauer hinschauen, was kaufen sie und auch einfach es im Moment sehr, sehr gerne mögen, wieder stationär einkaufen zu gehen. Und auch in den Innenstädten, die wir so gerade haben, wo es nur noch die großen Filialisten vielleicht gibt und die kleinen im Moment unterrepräsentiert sind. Und dann kaufen sie halt gerne bei einem H&M, bei einem Zara, bei einem Mango und wie sie alle heißen. Und das zeigt ja umso mehr, dass wir daran arbeiten müssen, wie kann eigentlich noch eine gewisse Vielfalt, ohne dass es zu viel auf dem Markt gibt, wie kann man eine gewisse Vielfalt hinbekommen und wie kann man vor allem das Thema deutsche Modemarken und lokaler Stolz und lokale Faszination wieder entweder in der Innenstadt bekommen oder eben auf eine E-Commerce-Plattform bekommen, egal. Aber dieser Shift ist wesentlich präsenter gerade als die Debatte rund um, bin ich auf einem Online-Kanal oder bin ich in einem physischen Store.
Kennst du schon Yesango, the New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Sind wir eigentlich gerade schon wieder bei dem Thema, was du am Anfang auch schon erklärt hast, ne? Dass man einfach nicht mehr nur ein Produkt anbietet, sondern sich darüber hinaus überlegt, was kann man zusätzlich einfach dem Kunden, der Kundin einfach noch anbieten. Und das stimmt, also egal, ob es dann nun online ist oder im stationären Handel, Hauptsache man präsentiert sich ein bisschen außerhalb dem Mainstream einfach.
Ja, oder mit einer sehr klaren Einstellung. Also ich hatte vor 2 Wochen erst mit einem deutschen Luxus Modeunternehmen, es war keine Diskussion, weil wir der gleichen Meinung waren, es war ein Austausch über das Thema, was bedeutet eigentlich heute noch Made in Germany? Also die Thematik dahinter zu gucken, früher war es ein sehr, sehr fast schon rational, aber durchaus auch emotional aufgeladenes Qualitätsmerkmal in vielen Bereichen. Und mittlerweile, wenn wir uns anschauen, die ganzen klassischen Modemarken der Mitte, die aus Deutschland kommen oder in Deutschland produziert werden, ist ja nochmal ein großer Unterschied. Da ist das Thema deutscher Stil, deutsche Faszination, die gibt es so gar nicht mehr. Also was ist ein deutscher Modestil? Und das ist eine ganz fundamentale Frage gerade für uns im Modemarkt, weil es einfach dazu führt, dass Kunden und Kundinnen einfach dann zu den anderen greifen, finde ich dann auch zu Recht, weil es einfach genau mit dem Zeitgeist geht und die großen internationalen Konzerne versuchen ja da auch in nachhaltige Geschäftsmodelle zu investieren. Aber wie schön wäre es doch, wenn wir 3, 4, 5, 6 tolle deutsche, auch am besten eben lokal deutsch produzierte Modemarken hätten, die sich in der Innenstadt wieder im Mainstream platzieren können. Und dann sprechen wir erstmal wieder über Vielfalt in den Innenstädten. Und dann sprechen wir über lokalen Konsum. Und dann sprechen wir auch über Wirtschaft in Deutschland. Aber im Moment verlieren wir extrem viel ans Ausland. Und das, weil wir uns gerade einfach entweder in einer kompletten Bürokratie und ja, alles richtig machen, verlieren und dadurch relativ profillos werden oder einfach zu langsam sind. Oder halt einfach auf komplette Billigaktionen setzen, um irgendwie noch Dinge an den Mann zu bekommen, aber eigentlich dann nicht mehr über die wirklich richtigen und guten und faszinierenden Produkte nachdenken, die Kundinnen ja auch gerne kaufen wollen, weil wir einfach nur versuchen, schnell Waren noch an den Mann und an die Frau zu bekommen.
Ich hoffe wirklich, dass diese Folge von dem einen oder anderen deutschen Brand auch gehört wird.
Und ich sage es Ihnen sonst auch immer regelmäßig.
Gerne. Durch inspiriert werden, weil ich finde, es sind echt super spannende und tolle Ansätze. Jetzt würde ich noch mal einmal gerne auf die KonsumentInnen eigentlich jetzt nochmal zurückkommen, weil man da halt auch oft sagt oder hört, naja gut, ich weiß ja gar nicht, wo ich jetzt nachhaltige Mode kaufen soll und wo es die halt gibt und so. Okay, man hat halt die Siegel und Zertifizierung, wonach man sich ein bisschen orientieren kann. Ich befürworte auch oft einfach das Storytelling, weil ja viele kleine Brands sich auch manchmal gar keine Zertifizierung leisten können, sondern eher über ihre Geschichte und ihre Aktivitäten dann leben. Wie ist deine Ansicht dazu? Siehst du das auch draußen auf dem Markt halt, dass für die Endkonsumentin eine schlechte Information transportiert wird, dass sie wirklich auch manchmal lost sind und gar nicht wissen, wo bekommt man jetzt halt nachhaltige Mode her, beziehungsweise was bedeutet es genau?
Ja, definitiv. Ist definitiv der Fall. Ich würde zwar nicht immer unbedingt den Antworten Glauben schenken, dass, was Kunden und Kundinnen sagen, dass sie super gerne nachhaltig kaufen möchten, aber einfach gar nicht wissen, woher sie es bekommen. Weil wenn man sich wirklich, es ist ja wie alles im Leben, wenn man was wirklich möchte, dann kann man sich da auch reinarbeiten und dann bekommt man es auch. So, es gibt einfach aber nur so einen gewissen Bemühungsgrad, den Kunden und Kundinnen eingehen wollen, um eben nachhaltiger zu agieren. Und deshalb gehen eben auch ganz viele jetzt im Vergleich zum Lebensmittelhändler zum Discount und kaufen halt dann an der einen oder anderen Stelle schon mal die Bio-Ware oder vegane Alternativen etc., weil trotzdem halt noch die anderen Faktoren, Erreichbarkeit, Preis etc. stimmen. Und haben dann das Gefühl, sie agieren aber auch nachhaltiger, was sie ja auch tun. Das finde ich, ist eine tolle Entwicklung, ein tolles Phänomen, das will ich gar nicht schlecht reden. Das heißt, wir bemühen uns innerhalb unserer Komfortzone schon, per se etwas nachhaltiger zu sein, aber es muss uns halt auch erstmal sehr einfach gemacht werden und es muss auch von den Angeboten her passen, also sowohl preislich wie auch einfach im Bereich der Stile, der Farbe, der Schnitte das und auch der richtigen Marke, das muss passen. Und da greifen dann doch die Mehrzahl der Menschen halt nicht zu den kleinen Nischenprodukten, sondern eben zu den ihnen bekannten und vertrauten Marken. Und da fängt aber dann das Chaos an, dass einfach da überhaupt nicht bewusst ist, wenn, fangen wir beim Thema Secondhand an, ist noch das Einfachste für die meisten zu verstehen, Secondhand oder Pre-Loved. Da vertrauen Kunden dann einfach drauf, okay, das ist ja schon mal von jemandem getragen worden, das muss ja erstmal nachhaltiger sein. Aber die ganzen Prozesse, die vielleicht dazwischen passieren und wie viel auch wirklich, also ist dieses Kleidungsstück 1:1 im Prinzip nochmal aufgewertet worden und wieder im Handel, wie waren auch die Logistikwege dahinter oder sind auch nur Teile dieses Kleidungsstück und einzelne Stücke der Materialien wiederverwertet worden für neues Produkt. Also gibt es ja auch sehr, sehr, sehr viele Unterschiede. Und da gibt es noch viele Freiräume im Bereich der Begrifflichkeiten. Und deshalb ist es für Kunden und Kundinnen wahnsinnig schwierig zu verstehen, wenn sie in einen Laden gehen, egal ob das ein Modeunternehmen ist, ob das ein Supermarkt ist, was ist eigentlich, wenn ich wirklich vorhabe, bei meinem Lieblingsunternehmen so maximal nachhaltig wie möglich zu kaufen, worauf muss ich eigentlich achten? Und dann sieht man am Schluss eben nur vielleicht noch den Unterschied Preis und dann neigen vielleicht doch die einen oder anderen dazu, das günstigere Produkt zu kaufen, weil sie gar nicht wissen, was eigentlich alles dahinter steckt. Und deshalb ist Kommunikation wirklich ein ganz, ganz großer Hebel. Und das wird auch in Zukunft einfacher und besser werden. Aber es ist wie immer, wenn wir uns nur einen kurzen Zeitraum anschauen, dann sind wir gerade in einer komplett schizophrenen Situation, über die man, wenn es nicht so ernst wäre, fast schon schmunzeln kann, wenn man sie mal mit logischen Augen betrachtet, dass wir eigentlich von der Logik her wissen, dass wenn wir Kunden und Kundinnen besser aufklären mit guten Produkten, also dass es Produkte sind, die auch wirklich den Zeitgeist und der Mode und den Trends entsprechen und eben die Kriterien Erreichbarkeit, große Marke etc. erfüllen, also wenn wir über den Mainstream sprechen, und wenn wir dann besser aufklären über unsere nachhaltigen Kollektionen etc. und wirklich mal in Zahlen das liefern, was da dahinter steckt, was ist teilweise ja wirklich beeindruckend und so einleuchtend in vielen Fällen, dann, und da gibt es ja auch schon genug Experimente dazu, dann ist die Kaufwahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, dass Kunden und Kundinnen das kaufen, als wenn eben zu wenig aufgeklärt wird. Und damit meine ich nicht ein Siegel, sondern damit meine ich wirklich auch groß als Inszenierung am POS, wie eigentlich so die ganze Wertschöpfungskette war, was eigentlich alles da entstanden ist im Vergleich zu herkömmlichen Textilien und Kleidungsstücken, die entstanden sind. Wo ist eigentlich da der große Hebel dahinter und warum kosten Dinge, was sie kosten? Und das wird zu wenig gemacht, weil zum einen Nachhaltigkeit immer etwas schwer wirkt, was es gar nicht sein muss. Also aus meiner Befragung im letzten Jahr kam heraus, dass das spannendste und auch das, ja, das zukunftsorientierteste Thema für Jugendliche tatsächlich Nachhaltigkeit ist. Da entstehen Zukunftsjobs, neue Themenfelder. Das ist wirklich für die leicht und spannend auch in vielen Dingen. Und das kann es eben auch sein. Aber oft wird in der Kommunikation Nachhaltigkeit als was Schweres empfunden und dann wird eher als Hemmnis empfunden für Kunden und Kundinnen, wenn es dann auch schwer kommuniziert wird. Und zum anderen haben wir nun mal eine Inflationszeit und das Erste, woran Händler und Händlerinnen sparen, ist Kommunikation. Weil sie sagen, Marketing kann ich ja abschneiden, jetzt muss ich erst mal gucken, dass irgendwie meine Produkte laufen, aber man kann eben ohne das Anpreisen, was Marketing ja per se ist, das Anpreisen, und das meine ich durchaus im Positiven, die Aufklärung, die Lust auf Dinge, auf gute Dinge vor allem, das kann man ja nur schaffen, wenn man halt auch einfach kommuniziert. Das ist wie in jeder persönlichen Beziehung im Leben auch. Wenn wir nicht kommunizieren mit dem anderen, dann ist eine Beziehung relativ schnell vorbei.
Absolut. Da beißt sich wirklich so ein bisschen die Katze auch in den Schwanz irgendwie, ne? Also wenn man sagt, okay, ich verzichte darauf, aber ich denke auch, es ist ein wichtiges Tool. Also ich glaube auch in jeder Podcast-Folge kommen wir irgendwann immer auf das Thema Kommunikation, Aufklärung, dass das eigentlich so der Schlüssel ist, ja, um Informationen zu vermitteln. Es ist ja auch irgendwie ganz logisch, das ist so schade, dass da so wenig investiert wird. Aber ich glaube, auch mit dem digitalen Produktpass wird sich da dann auch hoffentlich zukünftig vieles ändern. Mhm. Und Theresa, ich muss leider so ein bisschen auf die Uhrzeit gucken. Wir quasseln hier schon ganz schön lange. Ich könnte noch wirklich viel, viel länger mit dir reden, weil es einfach super interessant ist. Aber ich möchte dir jetzt noch eine Frage zum Schluss stellen. Und zwar eigentlich eine generelle für dich, für dein Umfeld. Was du dir so für die Zukunft wünschst oder was du für Pläne hast vielleicht auch?
Was ich mir für die Zukunft wünsche? Per se einfach generell ein bisschen mehr Freude. So, also gar nicht, wenn man das jetzt auf mich als Person bezieht, wäre das falsch, weil ich generell ein sehr freudvoller Mensch bin. Aber was ich mir gerne wünschen würde, ist gesellschaftlich in der Wirtschaft und bei allen so in dem Umfeld, dem man begegnet und vor allem im medialen Umfeld, mehr Leichtigkeit und mehr Freude. Weil diejenigen, die am lautesten kritisieren, sind selten diejenigen, die die Lösungen bisher geschaffen haben. Und man kommt einfach, wenn man immer nur im Negativen denkt, nicht zu den neuen Lösungen. Und vor allem das Thema Leichtigkeit. Also ich sage ganz häufig auch in Vorträgen, wenn wir Nachhaltigkeit wirklich ernst nehmen, dann dürfen wir es nicht ernst kommunizieren. Weil keiner, wir gehen ja darum, dass es in der Öffentlichkeit und im Mainstream einfach einen wirklichen Umschwung gibt. Keiner im Konsum, ich spreche jetzt vor allem über Wirtschaft und Konsum, keiner möchte gerne ein ernstes Produkt kaufen. Und keiner möchte sich Negativität anziehen. Ich nenne das ab und zu ganz gerne polarisierend den Galeria Karstadt-Kaufhof-Effekt. So, das ist, keiner mag das sehr Schwere, das Ernste, die Problematik, sondern wir wollen Leichtigkeit und Faszination. Und junge Kunden und Kundinnen erwarten einfach, dass es dann im Einklang mit natürlichen Ressourcen passiert und im Einklang mit der Welt passiert. Und daran Schritt für Schritt zu arbeiten und nicht zu denken, morgen müssen wir die 100% schon haben, sondern wir haben wirklich eine positive Haltung dazu und wollen neue Lösungen in die Welt bringen und sind fasziniert von Krisen, weil sie uns auch wieder weiterbringen. Also diese Freude und Leichtigkeit, die würde ich mir extrem für Zukunft wünschen, weil nur dann ist halt auch Zukunft eine lebenswerte Zukunft.
Ja, das hört sich toll an. Und eigentlich ist es auch so logisch, ne? Weil wenn man ja so negativ ist, man blockiert sich ja selber, man steht ja auch selber sich dann im Weg. Aber ich glaube, ja, das übersehen manche dann doch ganz gerne, dass es mit etwas Freude und Leichtigkeit einfach einfacher geht.
Ist die souveränere Art und Weise, auch wenn das ja manchmal belächelt wird, aber das sind meistens diejenigen, die die Problematik verstanden haben, sie ernst nehmen und dann eben sich freuen auf die Lösung.
Das war nochmal ein ganz, ganz toller Schlusssatz, Theresa. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war ein super tolles Gespräch. Ich werde natürlich auch alles verlinken, also insbesondere deine Zukunftsstudie 2024 für Retail und Handel, auch in den Shownotes. Und ja, dann freue ich mich, wenn diese Folge von ganz, ganz vielen Interessierten angehört wird und viele vielleicht auch ein bisschen Input daraus nehmen können, um etwas zu verändern. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir bleiben auf jeden Fall im Austausch, denke ich.
Das machen wir.
Ja, alles klar. Bis dann, Theresa. Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich hoffe wirklich, dass diese Folge einige MithörerInnen inspirieren konnte und die Chance genutzt wird, aus einer Krise, die natürlich in Anführungsstrichen, etwas Positives zu ziehen, sich zu verändern, genau mit mehr Freude und Leichtigkeit sich zum Umdenken bewegen und dadurch innovative Konzepte zu entwickeln. Also ich freue mich auf die Zukunft. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Hast du Fragen oder auch Anregungen, die mir dabei helfen, den Podcast weiterzuentwickeln und noch interessanter für dich zu gestalten? Dann melde dich sehr gerne bei mir. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich freue mich drauf.